Ja, okay. Wir machen weiter im Buch Esther, Teil 3. Vielleicht für die Leute, die heute zum ersten Mal hier sind, das Buch Esther noch nicht so gehört haben bisher, eine kurze Zusammenfassung der vorangegangenen Kapitel. Das Buch Esther ist ein Buch, was im jüdischen Tanach, den ich heute auch übrigens verwende, das ist das Alte Testament in der jüdischen Reihenfolge und Gliederung, zu den Schriften gehört, also nicht direkt zu den Propheten und nicht zum Gesetz, ist ein Buch, in dem der Name Gottes nicht einmal vorkommt. Und wir haben schon Kapitel 1 und 2 als Teil 1 und Kapitel 3 letztes Mal, vor 2 Wochen, als Teil 2 besprochen. Kurz Zusammenfassung, Kapitel 1. Da gibt es die Königin Vashti, die von Ahasverosch verstoßen wurde, weil sie sich nicht bei einem Weingelage, wo sämtliche Politiker zusammen, männliche Politiker zusammen waren und ihre Schönheit bewundern wollten. Es wurde immer so in Kommentaren gesagt, dass Vashti sich nicht untergeordnet hat und deswegen entlassen wurde und ein Gesetz für Frauen geschaffen wurde, dass die Frauen sich nicht sich unterordnen sollen. Das Problem ist bloß, dass sie sich nur mit einer Krone bekleidet zeigen sollte und ihre Schönheit zeigen sollte. Die Burka ist ein traditionelles persisches Kleidungsstück. Das heißt, unter der Burka kann man keine Schönheit erkennen. Das heißt, im Grunde hat sich die Esther so verhalten wie jede persische Frau in der damaligen Zeit. Sie hat sich eben nicht gezeigt und verweigert, weil das einfach unmoralisch war. Und sie wurde deswegen verstoßen. Schnell wurde im Suff ein Gesetz erlassen. Und dann im Kapitel 2 haben wir gesehen, dass es dem Ahasverosch eigentlich leid tat, wie er seine Frau behandelt hat, aber er konnte sein Gesetz nicht rückgängig machen. Und dann kam Esther dann in die Auswahl von mehreren tausend Frauen und wurde 4 Jahre später anstelle von Vashti als Königin eingesetzt. Wir haben kennengelernt, wer Esther ist. Sie ist eine Verwandte des Mordechai. Mordechai selbst, und das ist sehr interessant, in diesem Buch, das kann man nur entdecken, Kommentare schreiben das wenig, wenn man die ganzen Geschlechtsregister der Bibel kennt. Mordechai ist ein Nachkomme von Kisch. Kisch ist der Vater des Königs Schaul, der erste König von Israel. Dann haben wir im Kapitel 2 dann noch den Haman kennengelernt, vor dem sich der Mordechai niemals verbeugt, weil Juden tun das nicht, sich vor Menschen und Göttern verbeugen. Und dieser Haman war ein Nachkomme von Agag. Wer sich in der Bibel auskennt, weiß, Agag war einer der letzten Könige der Amalekiter, und war derjenige, den Saul am Leben erhalten hatte, als er gegen Amalekiter gekämpft hatte. Und eigentlich hätte er gar nicht am Leben sein dürfen, der Haman, aber er ist ein Nachkomme. Und so findet hier im Buch Esther der Konflikt des Hauses Kisch, also Saul, und des Hauses Agag seine Fortsetzung. Und das findet dann im Kapitel 3 den Höhepunkt, wo dann auch wieder von einem Saufgelage gefolgt ein Gesetz erlassen wird, was dann zur Ausrottung der Juden führt. Und da fange ich jetzt mal an mit einer kurzen Einleitung. Der Ministerpräsident Haman war, wie gesagt, über Mordechai wütend, weil er sich vor ihm nicht hinwarf und ihm nicht die Ehre eines Gottes gab, die man von ihm erwartete. Aus Wut über diesen Mann wurde ein Gesetz entworfen zur Vernichtung aller Juden, nur weil Mordechai aus diesem Volk stammte. Ich bin allerdings überzeugt, dass Mordechai genau wusste, wer Haman war, und Haman genau wusste, wer Mordechai war. Da waren also zwei Familienclans, die miteinander Streit hatten. Und Haman nutzte die Gelegenheit. Wie gesagt, Saul führte den Auftrag, die Amalekiter zu vernichten, nicht vollständig aus. Es schallt hier übrigens hier vorne sehr, kann man das ein bisschen reduzieren. Deshalb konnte er überhaupt überleben. Das Gesetz, das Haman entwarf, war ein kleines Gesetz und nach der Art der medo-persischen Gesetze unaufhebbar. Hier der Gesetzestext. Zu vertilgen, zu erschlagen, zu vernichten sind alle Jehudäer, vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihre Beute zu plündern. Das Gesetz wurde erlassen, einen Tag am Sederabend des jüdischen Passafestes und sollte 12 Monate später, also 13, 11 Monate später in Kraft treten. Hier die Ausführungsbestimmung, Abschriften des Briefes, damit Verordnung gegeben werde in jeder Provinz offen an alle Völker, dass sie bereit seien für diesen Tag. Die Ausführung dieses Gesetzes, das war, was wir letztes Mal im Kapitel 3 besprochen hatten, erforderte einen ungeheuren logistischen Aufwand. Alle militärischen und paramilitärischen Einheiten und die gesamte Polizei und der Staatssicherheitsdienst mussten für diesen Tag vorbereitet sein, damit an diesem Tag gleichzeitig alle Juden getötet werden konnten. Am 14. Adar sollte kein Jude mehr in der ganzen damaligen bekannten Welt am Leben sein. Das war ein Problem, weil Gott hatte Israel erwählt und aus Israel sollte der Messias kommen, Jesus. Und wenn Israel vernichtet worden wäre, wäre die Rettung gescheitert, wäre Gott gescheitert. Natürlich sehen wir im Buch Esther, obwohl der Name Gottes nicht vorkommt, sehen wir Gottes Handeln, wie er sein Volk rettet. Und das ist heute das Thema, was wir heute ausführlicher besprechen. Wie gesagt, das Gesetz betraf auch die in Judäa und Jerusalem zurückgekehrten Juden. Denn Juda war auch eine Provinz des Medo-Persischen Reiches. Und alle Juden sollten ausgerottet werden. Und es wird im Buch Esther immer wieder in Kommentaren, also ich neige dazu, wer mich kennt, Kommentare zu ignorieren. Das liegt daran, dass man viel, mit Kommentaren, man denkt immer in die gleiche Richtung. Und ich denke, man sollte sein Fenster aufmachen, mal in eine andere Richtung denken. Und wenn man Kommentare liest und auch in der Bibel sich immer wieder anstreicht, dann kriegt man immer die gleichen Gedanken. Und man sollte mal die Bibel pur lesen, so wie sie steht. Ein Grund, warum auch die Juden Jesus den Messias nicht erkennen, liegt daran, dass sie die Tora und die Propheten zwar lesen, aber eigentlich mehr die Kommentare dazu lesen und nicht den Text selber. Und hier im Buch Esther wird zum Beispiel in manchen Kommentaren behauptet, zum Buch Esther, dass Mordechai und Esther nicht mehr an den Gott Israels glaubten. Es gibt Kommentare, die sagen das. Ich kann das also so nicht nachvollziehen, denn es wird begründet damit, dass sie nicht mit dem Überrest, mit Esra und Nehemia nach Jerusalem gegangen sind. Nun, dann müsste auch David einer sein, der nicht an Gott glaubt, der ging auch nicht nach Jerusalem. Und auch Nehemia starb in Shushan und nicht in Jerusalem, obwohl er in Jerusalem zeitlang gearbeitet hat als Statthalter. Insofern muss man das im Gesamtzusammenhang sehen. Ist es so, dass dass die jüdische Kultur und der jüdische Glaube das Persische Reich im Wesentlichen sehr stark beeinflusst hat. Dass im Grunde auch dort, wie im Römischen Reich, eine Vorbereitung des Evangeliums kam, als Jesus Christus dann kam und das Evangelium verbreitet wurde, hatte das in diesem Bereich auch sehr schnell verbreitet. Das Gesetz zur Vernichtung der Juden wurde in Shushan, der Hauptstadt des Reiches, und dann in allen Sprachen der 127 Provinzen des Persischen Reiches veröffentlicht. Nach dem Erlass des Gesetzes saßen der König und sein Ministerpräsident, wie wir in Vers 15 von Kapitel 3 lesen, zu einem Saufgelage zusammen. Und das wirft ein besonderes Licht auf den Charakter und auf die Gesinnung des Königs. Die Bevölkerung der Hauptstadt war aufgrund dieses Gesetzes allerdings ziemlich irritiert und verwirrt. Das ist die Ausgangssituation, zu dem wir heute kommen. Wir lesen heute die Kapitel 4 bis 6. Ich möchte euch ermutigen, die Elberfelder Bibel dazu zu verwenden. Ich verwende als Bibelübersetzung den Tenach von der deutschen Übersetzung von Naftali Herz Tur Sinai. Ist sehr genau und ich denke, es ist bei diesem Buch mal ganz gut, ist eine jüdische Übersetzung zu lesen. Wir beginnen mit, das Gesetz ist nur veröffentlicht worden im Kapitel 3 und wir beginnen mit Kapitel 4, die ersten drei Verse. Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss Mordechai seine Kleider und legte Sackzeug an und Asche aufs Haupt und ging mitten in die Stadt und erhob ein lautes und bitteres Wehgeschrei. So kam er vor das Tor des Königs, das war übrigens sein Arbeitsplatz, denn es war nicht gestattet, zum Tor des Königs in Sackkleidung zu kommen. In allen Provinzen, aber aller Orten, wohin der Bescheid des Königs und sein Erlass gelangte, war große Trauer bei den Jehudäern, Fasten, Weinen und Wehklagen, Sackzeug und Asche waren auf vielen Lagern bereitet. Als Mordechai das Gesetz zur Ausrottung der Juden Kenntnis bekam, zerriss er seine Kleider. hüllte sich in Sacktuch und streute Asche auf seinen Kopf und begann die Totenklage. Das ist keine Verzweiflung. Das Zerreißen der Kleider zu Beginn der Trauerzeit symbolisiert im Judentum, dass das Äußere, der menschliche Körper, kaputt geht. Aber was innen drin ist, ist immer noch sichtbar und immer noch da. Die Seele besteht ewig, kann nicht zerstört werden. Und da die Vernichtung der Juden bereits festgelegt war, begann überall im Medo-Persischen Reich unter den Juden die Trauer. Nun war noch kein Jude gestorben, warum die Trauer? Naja, nach jüdischer Tradition ist es sehr wichtig, dass eine Trauer stattfindet. Und wenn alle Juden getötet sein würden, dann würde es niemand mehr geben, der um sie trauert. Also machen wir das vorher. Und taten sie und beteten und fasteten, wobei im Text nur Fasten steht, aber das ist im Judentum, gehört zusammen. Und man tat das, was man bei Beerdigung tat, man sprach Kaddisch. Wisst ihr, wie das Kaddisch geht? Ich habe hier mal die sephardische Version. Es gibt zwei, nämlich die aschkenasische, die in Europa gesprochen wird, und die sephardische, die in Südeuropa und in Nordafrika gesprochen wird. Erhoben und geheiligt sein großer Name in der Welt, die er erneuern wird. Er belebt die Toten und führt sie empor zum ewigen Leben. Er erbaut die Stadt Jerusalem und richtet seinen Tempel auf ihren Höhen. Er tilgt die Götzendiener von der Erde und bringt den Dienst des Himmels wieder an seine Stelle. Und regieren wird der Heilige, gelobt sei er, in seinem Reiche und in seiner Herrlichkeit, in eurem Leben und in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel, schnell und in naher Zeit. Und sprecht Amen. So trauern Juden um ihre Toten. Sie preisen Gott, der letztlich die Auferstehung bringen wird und alles wieder zurechtbringen wird und den Götzendienst auf der Erde beseitigen wird. Und gleichzeitig kleidete man sich Sacktuch und streute Asche auf sein Haupt als Zeichen der Trauer, aber auch als Zeichen der Umkehr von seinen Sünden. Es war eine Bußzeit. Und in 127 Provinzen des Reiches, wo das Gesetz bekannt war, taten sie alle das Gleiche. Sie trauerten, fasteten, beteten, weinten und klagten. Wie gesagt, das Fasten im Judentum hat gleichzeitig eine Bedeutung wie intensives Beten. Es ist kein Hungerstreik, sondern ein intensives Beten. Man konzentriert sich aufs Beten und verzichtet auf das Äußere. Und Beten hat immer eine große Verheißung. Und im Gesetz steht geschrieben, fünften Buch Mose oder Debarim, wie das heißt, Rückschau, Tenach, 5. Mose 30, 1 bis 5. Schlag ruhig auf. Ich lese wieder die jüdische Version. Es wird aber sein, 5. Mose 30, 1 bis 5. Es wird aber sein, wenn über dich kommen alle diese Worte, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst und deinen Völkern, dahin der Ewige, dein Gott, dich verstoßen hat, und du umkehrst zu dem Ewigen, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst, ganz so, wie ich dir heute gebiete, und du und deine Kinder, und mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, dann wird der Ewige, dein Gott, dich wiederherstellen und sich deiner erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin der Ewige, dein Gott, dich verstoßen hat. Und wenn deine Verstoßen am Ende des Himmels wären, so würde der Ewige, dein Gott, dich von dort sammeln und dich von dort heimholen. Und der Ewige, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dich glücklicher und zahlreicher machen als deine Väter. Was für eine Verheißung, die natürlich da ist, die man natürlich, wenn man die Tora im Jahr einmal durchliest, wie das in den Synagogen geschieht, immer wieder gelesen wird, und man erinnert sich daran und rief Gott an und betete mit Fasten und klagte. Und die Gefahr, in der sich überrest Israels nun befand, brachte alle dazu, sich ihrem Gott zuzuwenden, der sie aufgrund ihrer Sünde nach Babylon verschleppen ließ. Und wie gesagt, Not lehrt beten. Hier gab es also durch diese Verfolgungssituation, durch diese Situation, dieses Gesetz war ein Auslöser einer Riesenerweckung. Das ist schon erstaunlich. Gut, das war das Erste. Und nun ist natürlich ein Problem. Wie kann man jetzt hier die von Gott bereits in die richtige Position geschobenen Personen einsetzen. Mordechai war bereits informiert, aber Esther noch nicht. Lesen wir weiter in Versen 4 bis 9. Als aber die Mädchen Esthers und ihre Höflinge kamen und es ihr berichteten, dass also, wie gesagt, Mordechai in Trauerkleidung bei seiner Arbeit erschienen ist, er war ja im Staatssekretär im Tor des Königs, wie man ja Kapitel vorher gelesen hat, keine unbedeutende Persönlichkeit, er konnte sich auch immer über das Wohl der Königin erkundigen, was normalen Sterblichen nicht möglich war. Also er hatte einen gewissen Zugang. Und als die Mädchen des Esthers und ihre Höflinge kamen und ihm berichteten, da erzitterte der König heftig. Und sie schickte Gewänder, um Mordechai zu bekleiden und das Sackzeug vor ihm abzutun, aber er nahm nichts an. Da rief Esther Hattach, eine der Höflinge des Königs, die er zu ihrer Verfügung gestellt hatte, und entbot ihn zu Mordechai, um zu erfahren, was und warum das sei. Und Hattach ging hinaus zu Mordechai auf den Stadtplatz, der vor dem Tor des Königs war. Da erzählte ihm Mordechai alles, was ihn betroffen hatte, und den Sonderbeitrag des Geldes, den Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Vernichtung der Jehudäer darzulegen und eine Abschrift des Erlassschreibens, das in Shushan zu ihrer Vertilgung ausgegeben worden war, gab er ihm, dass er sie Esther zeigte und ihr mitteilte und sie aufforderte, zum König zu gehen, um für ihn um Gnade und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Da kam Hattach hinein und berichtete Esther die Worte Mordechais. Esther war in ihrer Position von der Außenwelt abgeschlossen. Sie hatte nichts gehört von dem Gesetz zur Vernichtung der Juden. Gesetze zu kennen ist am Königshof sowieso nicht nötig, weil der König selbst das Gesetz ist. Als Esther aber hörte, dass ihr Onkel Mordechai in Sacktuch gekleidet zu seiner Arbeit in das Tor des Königs kam, war sie erschrocken. Das, was der Onkel tat, war absolut verboten. Im Tor des Königs wurde regiert, aber nicht gestattet, in Trauerkleidung dorthin zu gehen und seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und deswegen ließ Esther Mordechai Kleidung schicken. Mordechai verweigerte die Annahme. Hattach, einen Angestellten des Königshofes, sandte Esther, um zu erfahren, warum sie sich ihr Onkel so sonderbar verhielt. Durch diesen Angestellten erfuhr Esther von dem, was vorgefallen war, und bekam den Gesetzestext zu lesen. Es war nicht möglich, direkt zu kommunizieren. Deshalb musste der Informationsaustausch über Boten sehr präzise erfolgen. Hattach brachte noch einen Auftrag von Mordechai mit. Sie soll zum König gehen und ihn um Gnade anflehen und für ihr Volk bitten. Als Esther während der Suche nach einer neuen Königin zum Königshof gerufen wurde, wir haben es in Kapitel 2 das gelesen, wurde ihr von Mordechai eingeschärft, niemals und niemanden von ihrer Herkunft zu erzählen. Das sehen wir in Kapitel 2, Esther 2, Kapitel 10, Kapitel 2, Vers 10. Jetzt hatte sich die Situation verändert. Mordechai forderte Esther auf, ihre Herkunft zu offenbaren und um ihre Rettung und die Rettung ihres Volkes zu ersuchen. Hattach erfuhr so als erster Angestellter des Hofes, dass die Königin, die First Lady des Medo-Persischen Reiches, aufgrund ihrer Herkunft selbst auf der schwarzen Liste stand. Und das hatte sicherlich schnell die Runde gemacht. Wisst ihr schon, die Königin soll getötet werden. Ja, dann geht's weiter, Kapitel 4, die Verse 10 bis 11. Esther aber sprach zu Hattach und gebot ihm damit zu Mordechai, alle Diener des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass jeder Mann oder Weib, der zum König in den inneren Hof kommt, ohne gerufen zu sein, einem Gesetz verfällt, getötet zu werden. Außer wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, dann bleibt er am Leben. Ich aber bin nicht gerufen worden, zum König zu kommen, nun 30 Tage. Als Esther vom Anliegen Mordechais hörte, ließ sie ihm ausrichten, dass es lebensgefährlich sei, sich dem König ungebeten zu nähern. Sie war 30 Tage vom König nicht mehr gerufen worden. Das ging wahrscheinlich anderen Leuten genauso. Der König war nicht erreichbar. Aber es galt auch für die Königin das Gesetz, wenn sie kommen würde, würde sie getötet werden. Möglicherweise hatte Esther nicht die Absicht zu gehen. Denn es folgte eine starke Ermahnung von Mordechai. Das sehen wir in Kapitel 4, die Verse 12 bis 14. Und man meldete Mordechai die Worte Esthers. Da ließ Mordechai Esther antworten: Wähne dich in deiner Seele im wähne nicht in deiner Seele im Haus des Königs zu entkommen von allen Jehudäern, sondern wenn du schweigst zu dieser Zeit, wird Hilfe und Rettung den Jehudäern von anderer Stelle erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet zugrunde gehen. Und wer weiß, ob du nicht für eine solche Zeit zur Königswürde gelangt bist. Mit dieser Botschaft setzte Mordechai Esther unter Druck. Er hatte keine Wahl. Sie hatte keine Wahl, ihr Leben zu riskieren und vor dem König um Gnade für das Volk zu bitten. Er hatte keine andere Wahl. Würde sie es nicht tun, dann würde sie selber als Jüdin getötet werden. Und die Rettung für Israel würde sowieso kommen. Gott hat das versprochen. Woher wusste er das? Stimmt das, was im Kommentar steht, dass er nicht gläubig war? Gott hat eine Verheißung gegeben, eine sehr starke Verheißung für Israel. Und ich habe das letztes Mal schon zitiert aus Jeremia 31, dass eher der Himmel und die Erde vergehen würden, bevor Gott seinen Bund mit Israel, mit Abraham auflösen würde. Und das hat Jeremia geschrieben an die Gefangenen nach Babylon. Und wenn, wie gesagt, von der Stelle von Esther nicht die Rettung kommen würde, kommt sie auch anders her, Gott würde sein Volk retten. Und damit hatte Mordechai seiner Nichte ihre Gänze und Möglichkeiten aufgezeigt. Sie würde sowieso sterben oder, ja, sie musste es zumindest versuchen, zum König zu kommen. Und um ihr den Druck zu nehmen, denn bei Frauen ist es immer schwierig, wenn sie unter Druck arbeiten, man muss den Druck manchmal wegnehmen, da folgte eine Ermutigung Mordechais. Wer weiß, ob du nicht für eine solche Zeit zur Königswürde gelangt bist. Wer hatte dafür gesorgt, dass Esther zur Königswürde kam? Wir erinnern uns an Kapitel 2, dass viele tausende von Frauen um die Königswürde konkurrierten und sich der König Ahasuerus nur ihr Gesicht, also das Gesicht von Esther und den Namen von Esther, merkte und sie zur Königin machte. Das war der im Hintergrund handelnde Gott, der nicht erwähnt wird. Ich hatte schon erwähnt, dass der Name Gottes nicht erwähnt wird. Fruchtenbaum sagt dazu, dass das daran liegt, dass die Perser vielleicht den Namen Gottes sonst missbraucht hätten für irgendwelche Zaubereien. Und deswegen ist der Name nicht erwähnt worden. Aber es ist klar, er ist der Handelnde. Und darauf wies Mordechai in seiner Ermutigung hin, ermutigte sie etwa so: Königin, du bist nicht durch Zufall Königin des Reiches, sondern du bist wegen dieser Zeit von Gott dorthin gebracht worden. Das haben wir in Kapitel 1 und 2 sehr hervorragend gesehen, wie Gott schon die Weichen gestellt hat für das, was kommen würde. Ja, dann geht's los, die Aktion vorzubereiten. Wir lesen die Verse 15 bis 17. Da ließ Esther Mordechai antworten: Geh, versammel alle Jehudäer, die sich in Schushan finden, und fastet um mich, esst nicht und trinkt nicht drei Tage, Nacht und Tag. Und ich und meine Mädchen werden ebenso fasten. Und so will ich zu König gehen, gegen das Gesetz. Und wenn ich zugrunde gehen soll, gehe ich zugrunde. Da ging Mordechai hinweg und tat ganz, wie ihm Esther geboten hatte. In ihrer Antwort auf die Worte Mordechais zeigte Esther echte Demut. Durch die Ermutigung, dass gerade sie wegen dieser Gefahr für das Volk zur Königswürde kam, ließ sie nicht verleiten, selbstsicher zu sein und heldenhaft vor den König zu treten, um für die Gnade des Volkes einzutreten. Sie wandte sich an Mordechai mit der Bitte, dass ihr Onkel drei Tage und drei Nächte eine Gebetsversammlung organisieren soll, in der alle in Schushan wohnenden Juden zum Gebet und Fasten zusammenkommen sollten. Während dieser Zeit sollte man für sie beten und Gottes Angesicht suchen. Nach 3 Tagen würde sie, die das übrigens genauso machen würde, den zu erwartenden Tod vor Augen zum König gehen und ihr Leben für sich und ihr Volk einsetzen. Beten und Fasten war eine unverzichtbare Vorbereitung. Diese Bitte von Esther zeigt sehr stark, wie sie verwurzelt war in ihrem Glauben der Väter, in ihrem Glauben an den Gott Israels. Aus diesem Glauben wagte sie den Gang zum König, ohne zu wissen, was sie erwartete und ob sie jeden Tag überleben würde. Sie glich damit anderen Helden, die wir im jüdischen Volk bereits kennengelernt haben, in der babylonischen Gefangenschaft. Da war der Daniel, der sich weigerte, seine Gebetszeit für 3 Monate zu unterbrechen. Da waren die 3 Männer, die im Feuerofen sich weigerten, sich vor ein Götzenbild niederzuwerfen und lieber bereit waren, unterzugehen, anstatt sich vor Götzen zu verneigen und von Gott gerettet wurden. Und schließlich auch Mordechai, und jetzt gehört Esther mit zu diesen Helden. Gehen wir weiter, Kapitel 5, wir machen heute 4 bis 6, lesen die Verse 1 bis 5. Es war aber am dritten Tag, da legte Esther Königsgewand an und trat in den inneren Hof des Königshauses gegenüber dem Innenhaus des Königs. Der König aber saß auf seinem Königsthron im Königshaus gegenüber dem Eingang des Hauses. Es war nun, als die Königin Esther im Hof stehen sah, da fand sie Gunst in seinen Augen, und der König streckte Esther das goldene Zepter hin, das in seiner Hand war, und Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Dann sprach zu ihr der König: Was ist dir, König Esther, und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches, es sei dir gewährt. Da sprach Esther: Wenn es dem König gefällt, komme der König und Haman heute zu dem Mahl, das ich ihm bereitet habe. Da sagte der König: Holt eilends Haman, um das Wort, Wort Esthers zu erfüllen. Da kamen der König und Haman zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther bei dem Weingelage: Was ist deine Bitte? Es sei dir gewährt. Was ist dein Begehr? Und sei es zur Hälfte des Königreiches. Dass durch das dreitägige Beten und Fasten aller Juden der Stadt Schuschan vorbereitet wurde, ihr Erscheinen vor dem König ein voller Erfolg. Als der König Esther sah, und sie war noch gar nicht vor seinem Thron angekommen, freute sich der König, sie wiederzusehen, streckte ihr Zepter entgegen. Das war für die Leibwache das Signal, es besteht kein Handlungsbedarf, sie darf kommen. Und dann diese großzügige Äußerung: Was ist deine Bitte, es sei dir gewährt. Was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreichs soll die geschehen. Wir lesen weiter bis Vers 8. Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und mein Begehr ist, wenn ich Gunst gefunden habe in den Augen des Königs und wenn es dem König gefällt, meine Bitte zu gewähren und meine Begehr zu erfüllen, so kommen der König und Haman zu dem Mahl, das ich ihnen bereiten werde, und morgen werde ich nach der Bitte des Königs tun. Ja, sie waren zu Esther lud den König und Ministerpräsidenten zum Essen ein, und dass sie selbst vorbereitet hatte, das Weingelage, das ist eine sehr kreative Einladung. Der König liebte das und die Königin wusste das, also der König ging auch sehr schnell auf das Angebot ein. Er ließ es nicht zweimal einladen, Haman wurde sofort zum Essen geholt, beide kamen zum Essen, und während des Weingelagers kam wiederholt die Frage, die er bereits am Thron gestellt hatte: Was ist dein Wunsch? Nun, ihr Wunsch war zunächst, beide Männer für den nächsten Tag zum Essen einzuladen. Klingt gut, nicht? Haman und der König saßen gerne beim Weingelager zusammen, und jetzt mit einer schönen Frau Esther auch noch, ja, die ja in der Gegenwart des Königs nicht verschleiert sein muss. Attraktive Zeit, nicht, mit dem König zusammen zu essen. Und während dieser Gelegenheit beim zweiten Essen würde der eigentliche Wunsch vorgetragen werden. Der König Haman verabschiedet sich nach diesem Weingelage, und Haman besonders vergnügt und froh in seinem Herzen, wie es hier steht im Vers 9 bis 14. Da ging Haman an jenem Tag vergnügt und froh im Herzen hinaus. Als auch Haman im Tor des Königs Mordechai sah und er nicht vor ihm nicht aufstand und nicht muckte, da war Haman voller Grimm über Mordechai. Aber Haman hielt an sich. Und als er in sein Haus kam, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Weib Seresh holen. Und Haman erzählte ihnen von der Fülle seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König groß gemacht hatte und ihn über die Obersten und Diener des Königs erhoben hatte. Dann sagte Haman: Auch ließ die Königin Esther neben dem König zu dem Mahl, dass sie bereitet hat, niemand kommen, außer als nur mich. Und auch für morgen bin ich zu ihr mit dem König eingeladen. Aber all dies ist mir nichts wert, solange ich den Jehudäer Mordechai im Tor des Königs sitzen sehe. Da sagte ihm sein Weib Seresh und alle seine Freunde: mach dir ein Holz 50 Ellen hoch und am Morgen hänge, sag dem König, dass er Mordechai daran hänge. Und dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Dies war recht in den Augen von Haman und er machte das Holz. Wie gesagt, Haman war ganz begeistert. Mit der Königin Esther und dem König zusammen essen. Ihm wurde eine besondere Ehre damals zuteil, glaubte er. Und eines betrübte seine Begeisterung. Mordechai stand nicht vor ihm auf und fiel nicht vor ihm hin. Und Haman war voller Wut, zeigte es aber nicht. Er beherrschte sich noch. Zu Hause angekommen, versammelte er seine Verwandten, wie wir gelesen haben, und berichtete von dem Essen. Aber nichts hatte Wert von dem. Nichts war bedeutend. Der Mordechai lebte noch. Also beschloss man, einen Galgen zu bauen und das am nächsten Morgen sollte dieser Mann 25 Meter Höhe am Galgen baumeln. 25 Meter Höhe, naja, wir sehen ab und zu mal so Kräne, die hier in der Stadt so sind, bei Baustellen und so weiter nicht. Die sind vielleicht 12 Meter, 15 Meter hoch, also 25 Meter hoch ist so ein 10-stöckiges Haus ungefähr. Also ziemlich hoch würde er hin. Ja? Die schaffen das. Also wir sollten nicht glauben, dass unsere Technologie heute die fortschrittlichste ist. Die konnten damals schon ganz schön viele Sachen machen. Wie gesagt, 25 Meter Höhe und da sollte er drum hängen. Und das war jetzt beschlossen. Finster, nicht? Wie geht's weiter? Ich mache hier jetzt weiter und nicht nächstes Mal. Kommen wir zum Segen der Schlaflosigkeit. Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. In jener Nacht floh den König der Schlaf. Dabei fahr er das Buch der Denkwürdigkeiten, der Zeitbegebenheiten zu bringen und es wurde dem König vorgelesen. Dabei fand sich niedergeschrieben, dass Mordechai ausgesagt hatte über Bigthana und Teresh, die beiden Höflinge des Königs, von den Schwellenhütern, die getrachtet hatten, Hand an den König Ahasuerus zu legen. Da sagte der König, was ist an Auszeichnung und Ehre Mordechai dafür geschehen? Da sagten die Burschen des Königs, die ihn bedienten, nichts ist ihm geschehen. Viele Menschen, besonders wenn sie älter werden, klagen über schlaflose Nächte. Nun, wenn ich schlaflose Nacht habe, stehe ich auf, lese ein bisschen Bibel, schlafe dabei nicht ein. Es kann manchmal eine Stunde dauern und dann gehe ich wieder ins Bett und versuche weiter zu schlafen. Das machte hier der Mordechai zwar nicht, aber er machte was anderes. Was kann man gegen Schlaflosigkeit tun? Also der König hatte natürlich sein Personal, hat seine Mitarbeiter geweckt und gesagt, hier, also komm, lies mir mal das Buch der Chronik des Reiches vor. Das ist langweilig, das kenne ich alles, dabei schlafe ich ein. Nicht? Er sollte also Chronik vorlesen, die ganzen Namen, die ganzen Register. Und als über den durch Mordechai verhinderten Putschversuch in Esther 2, 21 bis 23 vorgelesen wurde, wurde der König hellhörig. Wie wurde sein Lebensretter ausgezeichnet, war die Frage. Der Lebensretter Mordechai wurde nicht ausgezeichnet. Und da beschloss der König, das zu ändern. Und der Entschluss fiel ganz pünktlich. Wir sehen hier, dass Gott niemals zu spät kommt. Genau zum richtigen Augenblick hat er eine schlaflose Nacht. Genau zum richtigen Augenblick liest er eine Chronik über diese Geschichte. Und Gott kommt niemals zu spät, wie wir lesen werden. Wieder nicht genannt können wir hier, obwohl sein Name nicht genannt ist, können wir sein Handeln erkennen. Pünktlich ist nicht zu spät und nicht zu früh. Es ist genau richtig. Nicht also pünktlich ist kurz vor zu spät. Und kurz nach zu früh. Einen Tag später wäre es zu spät gewesen. Mordechai wäre schon tot. Hätte der König Mordechai gleich nach dessen Anzeige geehrt, wäre es zu früh gewesen. Ja, manchmal ist es so, dass eine Auszeichnung zu spät erfolgt, oder aus unserer Sicht vielleicht, wenn ein Arbeitgeber uns mal eine Auszeichnung geben sollte, zu spät erfolgt, hätte er früher machen können. Mordechai hat nicht daran gedacht und es war auch gut so, dass es nicht zu der Zeit kam, wo der Putschversuch gemeldet wurde, dass er nicht ausgezeichnet wurde, denn Das wäre zu früh gewesen. Ahasverus hätte sich nicht mehr an ihn erinnert, ganz sicher nicht mehr an ihn erinnert, und seiner Zustimmung, seiner Hinrichtung zugestimmt. Denn Haman war in Angelegenheit, die die Hinrichtung Mordechais betraf, bereits zum König unterwegs. Wie gesagt, exakt zum Zeitpunkt, wo es notwendig war, handelt Gott. Das ist etwas, was wir für unser Leben lernen können. Gott kommt niemals zu spät, was immer auch in Situationen, ich habe letztes Mal in der chinesischen Gemeinde über Umgang mit Verfolgung gesprochen und da habe ich auch gesagt, dass wir in dem Augenblick, wo wir es brauchen, von Gott Hilfe bekommen werden und das zu sagen bekommen werden, was wir brauchen, wenn wir verhört werden und so weiter. Und das ist hier genauso. Gott hat in dem Augenblick gehandelt, wo Handeln notwendig war. Warum sollte Gott früher handeln? Warum sollte Gott später handeln? Gott ist treu und handelt. Und das sehen wir hier ganz klar. Und da sehen wir weiter die Verse 4 bis 11 vom Kapitel 6. Also es vielleicht Kapitel 3 nochmal. Was ist dem Mordechai geschehen? Die Burschen sagten, nichts ist ihm geschehen. Da sprach der König, wer ist im Hof? Haman aber kam in den äußeren Hof des Königshauses, um dem König zu sagen, dass man Mordechai an das Holz hänge, das er für ihn hergerichtet hatte. Da sagten die Burschen des Königs zu ihm, da steht Haman im Hof. Da sagte der König, er soll kommen. Und Haman kam und der König sagte zu ihm, was ist mit dem Mann zu tun, den der König zu Ehren wünscht? Haman aber dachte in seinem Herzen, wem könnte der König eher als mir Ehre erweisen wollen? Und Haman sprach zu dem König, ein Mann, den der König zu Ehren wünscht, dem bringe man ein Königsgewand, das der König vorher angetan hatte, und ein Ross, auf dem der König geritten und auf dessen Kopf eine königliche Diadem gesetzt wurde, und gebe Gewand und Ross in die Hand eines von den Obersten des Königs, den edlen und bekleideten Mann, den der König zu Ehren wünscht, und lasse ihn auf dem Ross auf dem Stadtplatz reiten und rufe vor ihm aus, so geschieht dem Mann, den der König Ehren wünscht. Da sprach der König zu Haman, schnell, nimm das Gewand und das Ross, das von dem du geredet hast, und tu so dem Jehudäer Mordechai, der im Tor des Königs sitzt. Lass kein Wort fallen von allem, was du geredet hast. Danach nahm Haman das Gewand und das Ross, bekleidete Mordechai und ließ ihn auf den Stadtplatz reiten und rief vor ihm aus, so geschieht dem Mann, dem der König Ehre wünscht, zu Ehren wünscht. So geschieht dem Mann, den der König zu Ehren wünscht. So geschieht dem Mann, den der König zu Ehren wünscht. Bis der ganze Platz durchschritten war und dann ging er zurück. Der Erstbeste in Hofgar, das war der Beste, das war derjenige, der jetzt den Mordechai auszeichnen sollte. Und er wird noch gefragt, was soll man tun? Das ist eine schwierige, peinliche Situation, nicht? Haman schildert genau die Vorstellung, wie er geehrt werden möchte. Das ist ganz ehrlich und ganz gut. Das ist wirklich gut. Das sollten wir auch denken. Da denkt der Haman mal richtig. Ja? Das Beste, was mir geschehen soll, das zu dem geschehen, dem König ehrt, ist zwar ein anderer, aber richtig so. Der König Ahasverus war einverstanden und gab Haman den Auftrag, seinen Vorschlag zu realisieren. Und Haman hatte nicht die geringste Chance, beim König um Erlaubnis zur Hinrichtung Mordechais zu fragen. Und nun begann für Haman eine persönliche Katastrophe. Er, der Nachkomme des Königs Agag, der Israel bekämpfte, der bereits in der Wüstenwanderung auf Wehrlose einbrach und Israel dort vernichten wollte in der Wüste, wo Mose seine Hand aufgehoben hat, um zu beten, und wo immer wieder, wenn sie runter vor Erschöpfung runtersank, dann hatte Amalek den Sieg, viele Tausende wurden getötet und da musste dann Hur und Joshua dastehen und ihm die Hand, den Arm hochhalten, dass der Sieg errungen werden konnte. Und da hat Gott das Gesetz erlassen, niemand sollte das vergessen, Amalek soll ausgerottet werden. Und dieser war von diesem König einer der größten Feinde Israels. Und dieser sollte jetzt den Verwandten eines Gegenspielers, Shaul, den Sohn des Kisch, ehren. Was für eine schwierige Situation. Naja, wie er sich für einen guten Beamten gehörte, tat Haman seine Pflicht und ließ sich nichts anmerken und ehrte Mordechai auf dem Stadtplatz der Stadt Shushan. Was muss im Mordechai vorgegangen sein? Also das wieder vor. Was ging in den Juden vor, als die Mordechai so geehrt sahen, der sie noch wenige Tage zuvor zum Beten und Fasten für die Königin zusammengerufen hatte? Eines war klar. Man konnte niemanden auf Befehl des Königs öffentlich ehren und anschließend öffentlich hinrichten. Auch wenn der Ewige, der Gott Israels, im Buch Esther überhaupt nicht erwähnt wird, ist klar, dass er es war, der hier eingriff. Zur rechten Zeit, nicht im letzten Augenblick, das klingt so negativ, sondern zur richtigen Zeit. Denn der letzte Augenblick ist pünktlich. Nicht wenn der Bus kommt und 10.15 Uhr steht 10.15 Uhr da, dann ist 10.16 Uhr zu spät. Aber wenn er 10.15 Uhr da ist, ist er genau pünktlich. Kurz vor so spät. Ja, jetzt beginnt die Wende. Das sehen wir in den Versen 12 bis 13. Da kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Mordechai ging wieder an seine Arbeit. Da kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Haman aber stürzte fort nach seinem Haus, trauernd verhüllten Hauptes. Der ging nicht an seine Arbeit. Dann erzählte Haman seinem Weib Zeresh und all seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Weisen und sein Weib Zeresh: Wenn vom Samen des Jehudäa Mordechai ist, vor dem du zu fallen begonnen hast, wirst du gegen ihn nicht aufkommen, sondern weiter fallen vor ihm. Ja, nach der Ehrung, wie gesagt, Mordechai ging zurück zur Arbeit, Haman nicht. Seine Frau konnte ihn nicht aufrichten, seine Freunde konnten ihn nicht aufrichten, sie waren realistisch genug. Wenn Mordechai ein Jehudäer war, Angehöriger des Volkes, dessen Ausrottung das Ziel eines Gesetzes war, das Haman beschlossen hatte, dann würde Haman weiterfallen. Seine Karriere neigte sich dem Ende zu. Noch bevor er richtig darüber nachdenken konnte, konnte es gar nicht verarbeiten. Wurde bereits abgeholt. Während sie noch mit ihm sprachen, langten die Höflinge des Königs an und eilten Haman zu dem Mahl zu bringen, das Esther bereitet hatte. Und da machen wir nächstes Mal weiter. Wann, weiß ich noch nicht, der Plan ist noch nicht raus. Zusammenfassung. Wir können hier eine ganze Menge lernen aus diesen drei Kapiteln, deswegen habe ich drei Kapitel genommen und nicht nur Kapitel 4, sondern einfach drei Kapitel, weil es im ganzen Block zusammengehört. Und ich ermutige auch immer wieder, die Bibel im ganzen Block zu lesen. Es ist immer, man kriegt ganz andere Erkenntnisse, wenn man das Mosaische Gesetz mal in einem Stück liest. Man kriegt ganz andere Erkenntnisse, wenn man den Römerbrief mal in einem Stück liest. Da sieht man die Zusammenhänge und hat einen Überblick. Das ist wie wenn man über eine Landschaft fliegt mit größerem Abstand. Da sieht man eben doch mehr, als wenn man 2 Zentimeter über den Boden kraucht, nicht? Und guckt, was für Ameisen da sind. Man sieht zwar die Ameisen da nicht in der Höhe, aber man sieht doch, wie alles zusammenhängt. Deswegen als Zusammenfassung. Neben Gottes souveränen Handeln, das wir in allen Abschnitten des Buches Esther bisher erkennen konnten und noch erkennen werden, gibt es etwas Praktisches zu lernen, wie die Jehudäer im Medo-Persischen Reich mit besonderen Gefahrensituationen umgingen. Also, wie können wir mit Gefahrensituationen umgehen, wenn sowas Ähnliches wie uns passiert? Bei den Jehudäern passierte Folgendes: Als das Gesetz zur Vernichtung der Jehudäer öffentlich veröffentlicht wurde, machten sie keinen Aufstand. Es gab keinen Protest, keine öffentliche Anklage, sondern sie hielten Trauerklage. Vorauseilend, wie man für einen Toten betet und fastet. Es war vorauseilend, denn nachher würde keiner mehr trauern. Ganz realistisch, ganz sachlich. Zweitens, Mordechai informierte seine Nichte Esther über das Gesetz und wies sie an, zum König zu gehen und mit Gnade für den Überrest Israels zu erbitten. Also erst einmal, man sucht Gott. Erster Punkt, man sucht Gott in Trauer und Beten und Fasten und kehrt um zu Gott. Zweiter Punkt, man informiert die Verantwortlichen, die vielleicht was verändern können. Und dann, was macht die Verantwortliche selber? Sie ruft ein Beten und Fasten auf. Das war die Vorbereitung für die gefährliche Mission beim König. Also erst einmal, wenn was geschieht, beten, fasten, trauern, dann Leute informieren, die an der richtigen Stelle sind, dann weiter beten und fasten und nicht kämpfen. Und dann ist die Person, die am Zuge ist, die Esther. Sie kannte die Vorlieben des Königs für gutes Essen und Weingelage. Also sparte sie nicht an Wein, sparte nicht an gutem Essen und lud ihn und den Feind der Israeliten zweimal zu einem solchen Essen ein. Beim zweiten Essen, das werden wir nächstes Mal sehen, was dabei rauskommt. Das war das Handeln der betroffenen Menschen. Also erst einmal wirklich Gottes Angesicht suchen, dann tun, was menschlich möglich ist, dann wieder Gottes Angesicht suchen, bevor man das tut, und dann handeln. Das war das Handeln der betroffenen Menschen. Gottes Handeln im Hintergrund sah wie folgt aus. Er ließ sich vom Fasten und Beten und von den Bußgewändern der Jehudäer bewegen, sie zu erretten. Er hatte schon vorher die Königin Esther und den Staatssekretär Mordechai in die entsprechende Position setzen lassen. Und er nahm genau im richtigen Augenblick den König Ahasuerus den Schlaf und machte ihn auf den Juden Mordechai aufmerksam, der einst durch Verhinderung eines Putsches sein Leben gerettet hatte. Viertens, er sorgte dafür, dass Haman, der Feind den Juden Mordechai öffentlich ehren musste, indem er ihn genau zu der Zeit in den Hof des Königs erscheinen ließ, um vom König wahrgenommen und ihn zur Ehrung und ihm die Ehrung Mordechai befehlen zu können. So wurde im letzten Augenblick, wirklich im letzten Augenblick, die Hinrichtung Mordechais verhindert und Vorbereitungen zur Rettung des Volkes Israel konnten getroffen werden. Das ist das, was in den weiteren Kapiteln kommt. Das Gesetz, die Juden zu vernichten, galt unverändert. Es konnte nicht aufgehoben werden. Mal sehen, was kommt beim nächsten Mal. Beten wir. Himmlischer Vater, du bist der souveräne Gott und du, der Hüter Israels, schläfst und schlummerst nicht. Darum können wir unser Auge aufheben zu dir, von dem unsere Hilfe kommt. Unsere Hilfe kommt nicht von Götzen, unsere Hilfe kommt nicht von Behörden, nicht von Bergen, nicht von sonst woher, sondern von dir, der du im Himmel thronst und Himmel und Erde gemacht hast und durch dein mächtiges Wort regierst. Du lenkst Könige die Herzen von Königen wie Wasserbäche und bestimmst Zeiten und Zeitpunkte und niemand kann dir widerstehen. Ich danke dafür, dass wir an dich glauben können durch Jesus Christus, dass du uns gerettet hast und dass wir eine wunderbare Rettung für das Volk Israel geschaffen hast, damit dein Sohn Jesus Christus geboren werden konnte. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen und wir können uns auf dich verlassen. Du wirst uns niemals verlassen und versäumen. Danke für deine Gnade zu uns. Amen.